Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich, guten Abend und herzlich willkommen zu Andruck, dem Magazin für politische Literatur. Sie waren christliche Mönche und kämpfende Ritter und sie endeten auf dem Scheiterhaufen. Um die Templer ranken sich bis heute zahlreiche Legenden und Mythen. Der britische Historiker Dan Jones hat die Fakten über die Tempelritter zusammengetragen. Sein Buch stellen wir Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Außerdem heute bei Andruck. Eine Biografie über die Kriegsreporterin Marie Colvin, die 2012 in Syrien ums Leben kam. Wir besprechen das Buch der Klimawissenschaftlerin Friederike Otto über das wütende Wetter. Es geht bei uns um den sozialwissenschaftlichen Begriff der Commons und wie die Aktivisten Silke Helfrich und David Bollier ihn verstehen. Und schließlich beschäftigt uns das Tier im Menschen. Das Gesetz der Herde heißt das Buch des Physikers Gerd Ganter für, das wir Ihnen heute ebenfalls vorstellen. Es war vermutlich im Jahr 1119, als zwei bis dahin streng getrennte Stände ihre Werte in einem geistlichen Orden vereinten, nämlich Ritter und Mönche. Geboren war damit der Orden der Tempelritter. Sie sollten christliche Pilger auf ihrer Reise nach Jerusalem vor Raubüberfällen schützen. Sie waren auch eine militärische Eliteeinheit und ein Wirtschaftsunternehmen. Der Orden gehörte zu den mächtigsten Institutionen des Mittelalters und er ist bis heute die Grundlage zahlreicher Legenden, Mythen und Verschwörungstheorien. Der britische Historiker und Journalist Dan Jones erzählt die Geschichte der Templer, von ihrem Aufstieg bis hin zu ihrem spektakulären Untergang. Otto Langels ist unser Rezensent.
We are in the middle of a war.
To protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind.
Ein Ausschnitt aus dem Film Der Da Vinci Code, der Hollywood-Verfilmung des gleichnamigen Thrillers von Dan Brown. Darin ist die Rede von einer geheimen Bruderschaft, die in der Nachfolge des mittelalterlichen Templerordens stehe. Um die im 12. Jahrhundert gegründeten Templer ranken sich zahlreiche Legenden und Verschwörungstheorien, die bis in die Gegenwart reichen. Sie beflügeln die Fantasie von Schriftstellern ebenso wie die Vorstellungswelt eines mexikanischen Drogenkartells, das sich Tempelritter nennt. Auch der norwegische Terrorist Anders Breivik, der 77 Menschen ermordete, bezeichnet sich als Mitglied einer neubelebten internationalen Templerzelle. Mit all diesen pseudohistorischen Geschichten räumt der britische Historiker Dan Jones in seinem Buch über die Templer auf.
Nichts davon entspricht der Wahrheit. Zwar werden häufig Fragmente angeblicher Belege mit passenden Textlücken der historischen Überlieferung zusammengestückelt, um Beweise für eine Fake-History der Templer beizubringen, doch man kann nicht genug betonen, dass nahezu alle Theorien eines Überlebens der Templer sich entweder auf fiktionale Literatur stützen oder schlicht frei erfunden sind.
Dan Jones hält sich dagegen an die Fakten und schildert in einer spannend geschriebenen Darstellung, wie der im Jahr 1119 auf den Prinzipien von Keuschheit, Gehorsam und Armut gegründete Orden zu einer der einflussreichsten Institutionen des Mittelalters aufsteigen konnte. Die Templer waren ein Produkt der Frömmigkeit. Im 12. Jahrhundert gehörten Fahrten ins Heilige Land zu den vornehmsten christlichen Pflichten. Zugleich aber waren die Pilgerreisen mit Gefahren verbunden, führten sie doch in eine feindliche islamische Welt.
Unannehmlichkeiten und Leid wurden für nötig gehalten, um die Erlösung der Seele und die Vergebung der Sünden zu erlangen. Doch konnte man nicht unendlich viele Leichen mit aufgeschnittenen Kehlen und zerstückelten Gliedmaßen am Straßenrand aufhäufen?
Dies war die Stunde der Templer. Sie entdeckten, salopp gesagt, eine Marktlücke als bewaffnete Begleiter kreuzfahrender Christen. Sie waren, wie ihnen eine Urkunde aus dem Jahr 1137 bescheinigte, verantwortlich für die Verteidigung von Jerusalem und den Schutz der Pilger. Unter Hugues de Pin, dem Gründer und ersten Meister der Templer und seinen Nachfolgern, gewann der Orden nach bescheidenen Anfängen rasch an Einfluss und Reichtum, im Nahen Osten wie in Europa. Die Templer stiegen zu einer Art globalem Unternehmen auf. Ihr Markenzeichen, ein rotes Kreuz auf weißem Grund.
Ihre Würdenträger zählten Könige und Fürsten, Patriarchen und Päpste zu ihren Freunden und Feinden. Der Orden half bei der Finanzierung von Kriegen, streckte das Lösegeld für Könige vor, regierte Städte, stellte Armeen auf, nahm an Privatkriegen gegen andere Ritterorden teil, führte politische Attentate aus und betätigte sich als Königsmacher.
All das, was Dan Jones hier kursorisch aufzählt, schildert er ausführlich in einer chronologischen Darstellung. Er schreibt erfrischend und facettenreich, eindrücklich und mit erzählerischem Geschick. Und manchmal auch mit ausschmückender Fantasie. Etwa, wenn er die herannahende Streitmacht des islamischen Anführers Saladin ausmalt.
Der Staub, der von Saladins gewaltiger Armee bei ihrem Marsch aufgewirbelt wurde, genügte, um den hellsten Morgen in trübe Dämmerung zu verwandeln. Manchmal stöhnte die Erde unter den Schwadronen, schrieb sein Sekretär Imad al-Din, und der Himmel empfing die Staubkörner mit Freude. In vollem Lauf muss ihr Anblick wahrhaft furchterregend gewesen sein.
Mancher seriöse Historiker wird hier die Nase rümpfen, wenn Jones, statt nüchterne Quellen zu zitieren, offensichtlich auch auf literarische Werke zurückgreift, um Geschichte lebendig werden zu lassen. Er möchte zugleich informieren und unterhalten. Zwar hat der Autor nicht Monate in Archiven verbracht und mittelalterliche Chroniken studiert, aber er belegt seine Ausführungen mit umfangreichen Anmerkungen und er weist darauf hin, an welchen Stellen gesicherte Erkenntnisse fehlen. Gegen Ende stellt Dan Jones die Frage, warum die Templer im Unterschied zu den Johannitern oder dem Deutschen Orden den Weg in die Mythologie und bis nach Hollywood geschafft haben. Seine Antwort:
Die Templer entsprachen exakt dem Archetypus des echten Ritters. Gewalttätig, aber keusch, unerschrocken, aber reinen Herzens, erbarmungslos, aber gottgefällig. Das erklärt ihre Beliebtheit aber nur zum Teil, denn einen Großteil der anhaltenden Popularität der Templer muss man auch der Art und Weise ihres Untergangs zuschreiben.
Ob die Templer immer reinen Herzens und gottgefällig handelten, sei dahingestellt, liefert Jones doch selbst genügend Gegenbeispiele. Anfang des 14. Jahrhunderts, als die Kreuzzugsbewegung zusehends zerfiel, wurde der Orden im Machtkampf zwischen dem französischen König und dem Papst zerrieben. Mitglieder wurden festgenommen, gefoltert und falsche Geständnisse erpresst, alle Güter beschlagnahmt, Dutzende Templer endeten auf dem Scheiterhaufen. 1312 ließ der Papst den Orden wegen der gottlosen Sünden des Abfalls vom Glauben, des schändlichen Lasters des Götzendienstes und der Todsünde der Sodomie und anderer Ketzereien verbieten. Es ist aber nicht allein das Ende, das die anhaltende Popularität der Templer erklärt. Wer Jones' Buch liest, wird in der gesamten 192-jährigen Geschichte des Ordens genügend Stoff für fantastische Erzählungen finden.
Otto Langels war das über Dan Jones, die Templer, Aufstieg und Untergang von gottesheiligen Kriegern, aus dem Englischen von Andreas Nohl. 508 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 28 Euro. Marie Colvin war eine amerikanische Kriegsreporterin. Sie war immer dort, wo es gerade am schlimmsten war. Im Golfkrieg, in Tschetschenien, in Sri Lanka, im Jemen, in Syrien. Dort kam sie 2012 ums Leben bei einem Artillerieangriff auf die Stadt Homs. Sie wurde 56 Jahre alt. Die britische Journalistin Lindsay Hilsum hat eine Biografie über die Kriegsreporterin geschrieben. Das Buch ist gleichzeitig ein Plädoyer für einen verantwortungsvollen Journalismus, findet unsere Rezensentin Birgit Kaspar. Ihr Beitrag beginnt mit einem Zitat der porträtierten Reporterin Marie Colvin.
Warum ich über Kriege berichte? Eine schwierige Frage. Ich wollte ursprünglich nicht Kriegsreporterin werden. Für mich geht es vielmehr darum, das Menschsein in äußerster Not, in unerträglichen Situationen zu beschreiben. Es erscheint mir wichtig zu sagen, was wirklich in Kriegen passiert.
Das schrieb die amerikanische Journalistin Mary Colvin in der Sunday Times im April 2001 vom Krankenbett aus, unmittelbar nachdem sie in Sri Lanka ihr linkes Augenlicht verloren hatte. Auf dem Rückweg aus von tamilischen Rebellen kontrolliertem Gebiet hatte die srilankische Armee sie unter Beschuss genommen. Colvins Redakteur in London fügte dem Artikel ein Detail hinzu. Anschließend habe Marie den Wunsch nach einer Zigarette und einem Wodka Martini geäußert. Ein Porträtfoto Maries mit der schwarzen Augenklappe schmückte fortan jeden ihrer Artikel. Lindsay Hilsum?
I think you can argue that her editors created this myth for her.
Man kann argumentieren, dass die Redaktion einen Mythos schuf, insbesondere nachdem sie auf einem Auge blind war. Für den Stellvertreter-Nervenkitzel. Aber Marie identifizierte sich mit dem Mythos und ich denke, eines ihrer größten Probleme war das Image dieser glamourösen, furchtlosen Reporterin einerseits, die unvereinbar war mit der Verletzlichkeit andererseits, die sie in sich fühlte.
Die Autorin Lindsay Hilsum kannte Marie Colvin. Kurz vor Maries Tod in Syrien hatten die beiden engen Kontakt. Sie erinnere sich gut an das letzte Skype-Gespräch mit der 56-Jährigen, sagt Lindsay.
Ich fragte Marie, was ist deine Exit-Strategie? Sie sagte, das ist es ja, ich habe keine. Ich arbeite gerade daran. Ein paar Stunden später schlug die Rakete in Baba Amre ein und sie war tot. Sie ging mir danach einfach nicht mehr aus dem Kopf. Deshalb habe ich das Buch geschrieben.
Der Autorin ist eine sehr lebendige Biografie gelungen, die es erlaubt, Marie Colvin in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit zu erfahren. Eine Frau, aufgewachsen als Tochter einer katholischen Familie im bürgerlichen Milieu der amerikanischen Kleinstadt Oyster Bay, die schon als Kind mutiger und rebellischer war als ihre Geschwister und Freunde. Eine Frau, die sich bei der vergeblichen Suche nach einer stabilen Liebesbeziehung tiefe seelische Wunden zufügte. Eine glamouröse Partylöwin, die das Leben genoss. Eine ehrgeizige Journalistin, getrieben von dem Wunsch, den Opfern von Konflikten eine Stimme zu verleihen. Um Augenzeugin zu sein, begab sie sich in extremere Situationen als die meisten anderen, so Lindsay Hilsum.
Marie glaubte daran und auch ich denke, man muss vor Ort sein, die Dinge selbst sehen und verstehen. Aber für Marie gab es keine Abgrenzung zwischen ihr und den Leuten, über die sie schrieb. An einer Stelle schreibt sie, dass sie bei diesen Leuten dasselbe ist wie sie, lebt wie sie, um eine Grenze zu überschreiten und den Horror und die Angst dieser Menschen selbst zu erleben. Ich hingegen war immer der Ansicht, dass man als Journalistin eine gewisse Distanz braucht und einen Schritt zurücktreten muss.
Den Terror und Horror, den Marie im Libanon, in den Palästinensergebieten, im Irak, im Kosovo, in Osttimor, in Tschetschenien, in Libyen und in Syrien erlebte, Kriegsschauplätze, an denen sie immer wieder ihr Leben riskierte, all das ging nicht spurlos an ihr vorbei. Lindsay Hilsum präsentiert uns keine Heldin. Sie thematisiert Maries Alkoholismus ebenso wie ihre posttraumatischen Störungen und Depressionen, ihre chaotische Lebens- und Arbeitsweise. Trotz all dem sei Marie eine witzige und gute Begleiterin gewesen.
Es war leicht, sie zu lieben und schwer, ihr zu helfen.
Letzteres, weil sie zu achtlos mit ihrem Körper und ihrer Seele umgegangen sei. Die rund 300 Tagebücher, die Lindsay gelesen hat, die persönlichen Briefwechsel, professionelle Notizen, Zeitungsartikel sowie die mehr als 100 Interviews mit Familienangehörigen, Liebhabern, Freunden und Kollegen erlauben der Autorin große Präzision und hohe Glaubwürdigkeit. Eine Detailfreude, die dem Leser mitunter Geduld abverlangt. Erst später erschließt sich die Bedeutung dieser Einzelheiten, denn man versteht, was Marie motivierte. Lindsay Hilsums Biografie erweckt Mary Colvin posthum zum Leben, mit all ihren Stärken und Schwächen. Das Buch ist zugleich ein leidenschaftliches Plädoyer für einen verantwortlichen professionellen Journalismus aus erster Hand, der Entwicklungen in ihrem Kontext darstellen kann.
Und die Biografie von Lindsay Hilsum über Marie Colvin ist auf Englisch erschienen unter dem Titel In Extremis – The Life of War Correspondent Marie Colvin, Verlag Chateau and Windus. Die 416 Seiten sind in Deutschland für 16,99 € erhältlich. Birgit Kaspar hat das Buch vorgestellt.
Wenn heutzutage in Europa im Sommer eine Hitzewelle stattfindet, dann spielt der Klimawandel immer eine Rolle. Allerdings, wie groß diese Rolle ist, hängt sehr davon ab, wo die Hitzewelle stattfindet, wann, wie lange sie andauert, ob man sich einzelne Städte anguckt, Länder und all dies.
Die Frau, die Sie da gerade gehört haben, heißt Friederike Otto. Sie ist 36 Jahre alt, Physikerin und promovierte Philosophin. Sie ist stellvertretende Direktorin des Environmental Change Institute an der Universität in Oxford und Mitbegründerin eines neuen Forschungsansatzes, nämlich der Zuordnungswissenschaft. Dabei geht es darum, extreme Wetterereignisse dem Klimawandel zuzuordnen, also zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Hitzewelle, eine Dürreperiode oder ein Wirbelsturm auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Wütendes Wetter heißt Friederike Ottos Buch. Mein Kollege Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion hat es gelesen und vor dieser Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen. Im Untertitel heißt es: Auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. Deshalb die Frage an Georg Ehring: Hat die Autorin die Schuldigen gefunden?
In vielen Fällen ja. Der Klimawandel ist zumindest Mitschuld an vielen Extremwetterereignissen. Aber die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wenn man genauer hinguckt. Um 1 Grad ist es ja auf der Erde seit dem vorindustriellen Zeitalter wärmer geworden und das hat Folgen ganz unterschiedlicher Art für Hitzewellen, für Stürme, für Hochwasser, für Dürren. Es wird ja nicht einfach wärmer auf der Welt, sondern Wettermuster ändern sich und die Ergebnisse sind je nach Region verschieden. Es wird zwar fast überall wärmer, aber bei vielen Extremwetterereignissen ist das schon anders. Friederike Otto schildert es in ihrem Buch so, ich zitiere mal: Einfach ist das allerdings nicht, denn der Klimawandel funktioniert nicht wie ein Aufputschmittel, das systematisch über alle Wetterereignisse der Welt verteilt wird und überall das Wetter gleichmäßig anheizt. Zumindest überall dort nicht, wo sich neben der globalen Erwärmung auch die Zirkulation verändert. Der Klimawandel offenbart sich in unserem Wetter höchst ungleichmäßig, ja beinahe launisch. Es kann sein, dass er ein Ereignis wahrscheinlicher macht, weniger wahrscheinlich oder keinen Einfluss auf die Häufigkeit hat.
Das heißt, die Frage, ob heutige Wetterkapriolen normale Naturereignisse sind oder doch schon Auswirkungen des Klimawandels, diese Frage wird schon beantwortet.
Die Frage wird beantwortet und zwar in dem Buch vor allem am Beispiel des Hurrikans und Regensturms Harvey, der 2017 in Houston in Texas gewütet hat mit ganz, ganz extremen Regenfällen. Viele werden sich erinnern daran. Und die Suche nach den Klimaanteilen dieses Ereignisses, die zieht sich durch das gesamte Buch mit als Reportage Einsprengsel, fast im kriminalistischen Stil. Und das Ergebnis ist hier, der Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit für solche ganz extremen Ereignisse in etwa verdreifacht. Die Ereigniswahrscheinlichkeit liegt hier bei alle 9000 Jahre. Und bei einem Grad Erwärmung wird die Wahrscheinlichkeit etwa verdreifacht gegenüber dem Normalfall. Das heißt, so ein Ereignis hätte es auch ohne die Erderwärmung geben können, aber schon deutlich unwahrscheinlicher. Hitzewellen sind besonders stark auf die Erderwärmung zurückzuführen. Das liegt nahe, das ist ein ganz klares Ergebnis. Bei Stürmen ist die Sache schon weniger klar. Das hat Friederike Otto auch in dem Buch geschrieben. Denn die Ozeane werden wärmer, das gibt Energie und das spricht dafür, dass es mehr extreme Hurricanes gibt. Aber es gibt auch mehr Scherwinde. Scherwinde, das sind Winde, die in unterschiedlichen Luftschichten in unterschiedliche Richtungen blasen. Die werden auch häufiger und stärker und die können einen Hurricane im Entstehen zerhacken. Und das Ergebnis ist, dass Hurricanes nicht unbedingt häufiger werden, aber ganz extreme Hurricanes, die werden vermutlich schon häufiger, weil wenn es keine Scherwinde gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann werden diese Hurrikane völlig ungebremst und mit mehr Energie gefüttert, sodass sie ihre Störungskraft völlig entfalten können.
Die Autorin hat das neue Feld der sogenannten Zuordnungswissenschaft mitentwickelt. Was bedeutet das und welche Rolle spielt dieser neue Forschungszweig in Ihrem Buch?
Das ist eigentlich der Kern des Buches. Das Buch macht mit diesem Forschungszweig vertraut. Anhand des Beispiels und anhand anderer Beispiele wird der Versuch unternommen, den Anteil des Klimas an einem konkreten Wetterereignis zu bestimmen. Das ist sehr komplex, denn man braucht eine hohe Rechnerleistung dafür. Man braucht genaue räumliche Auflösungen dafür, um die einzelnen Ursachen und die einzelnen Ereignisse rekonstruieren zu können. Und der Versuch wird unternommen, das sozusagen während das Ereignis noch läuft oder direkt danach zu sagen. Wir haben es ja jetzt auch mit der Hitzewelle in Europa mitgekriegt, dass es wenige Tage danach ein Ergebnis gibt. Das ist ein Problem besonderer Art. Es gibt nämlich in der Wissenschaft den Goldstandard des Peer Review. Das heißt, Forschungskollegen aus dem Fach nehmen das Ergebnis ganz genau unter die Lupe und dann dauert es unter Umständen Monate bis Jahre, bis ein Ergebnis vorliegt. Darauf muss hier verzichtet werden. Man versucht es dann mit Datentransparenz, also mit genauer Beschreibung des eigenen Vorgehens, trotzdem solide zu machen. Und das ist im Grunde der erste Teil des Buches, wo dieses Forschungsfeld vorgestellt wird und in seiner Leistungsfähigkeit gezeigt wird. Der zweite Teil des Buches blickt dann darüber hinaus. Da geht es nämlich um die Konsequenzen. Und die sind ganz gewaltig, denn wenn diese Zuordnungswissenschaft Erfolg hat, dann ist es auch leichter, die Verursacher zu bestimmen für klimawandelbedingte Ereignisse. Und da bringe ich jetzt nochmal ein Zitat. Indem wir Methoden entwickeln, die uns erlauben, Klimaschäden durch Extremwetter zu identifizieren, liefern wir möglicherweise das fehlende Puzzlestück, um die Verantwortlichen für den Klimawandel tatsächlich in die Pflicht zu nehmen und den Leidtragenden die benötigte Hilfe zukommen zu lassen, schreibt sie an anderer Stelle. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. Es gibt ja zum Beispiel auch Gerichtsprozesse. Bekannt ist der peruanische Bauer, der gegen den deutschen Konzern RWE klagt, um die Baukosten des Damms wieder hereinzubekommen, zumindest zum Teil, der seine Felder gegen klimabedingte Schäden schützen soll, sprich gegen einen plötzlichen Dammbruch und die Überflutung durch Schmelzwasser. Es gibt die Debatte um CO2-Preise jetzt ganz aktuell und es gibt die Debatte um Schadensersatz für Staaten, die unter dem Klimawandel leiden. Leiden tun vor allem arme Länder, die sich nicht gut wappnen können und Verursacher sind vor allem reiche Länder, die viel CO2 ausstoßen. Und das kann durch genaue wissenschaftliche Erkenntnisse natürlich ganz neue Dynamik gewinnen. Und das ist der zweite Teil des Buches.
Und klingt das für Sie plausibel? Hat der Ansatz Sie überzeugt?
Ja, mathematisch kann ich das natürlich alles nicht nachvollziehen. Das ist auch nicht Anliegen des Buches und wird da auch nicht versucht, das mathematisch plausibel zu machen. Aber die Wege, das Ganze zu ermitteln, dass wie viel Klimawandel im chaotischen Wetter steckt, das ist schon überzeugend. Friederike Otto macht das Klima anschaulich und ermöglicht es dann gelegentlich zu sagen ja oder auch gelegentlich nein. Das ist einfach Wetter, da haben wir Pech gehabt, das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Der Ansatz erleichtert es, sich auf die Veränderungen einzustellen. Man braucht mehr Genauigkeit. Die Wissenschaft liefert hier das Rüstzeug Dass das Klima wärmer wird, ist ja seit Jahrzehnten wissenschaftlich unstrittig, aber das reicht nicht. Und Friederike Otto und ihre Kollegen gehen hier den nächsten Schritt.
An wen richtet sich das Buch? Oder anders gefragt, wie viel fachliches Vorwissen braucht man?
Das Buch richtet sich an alle Interessierten, vielleicht außer an die Wissenschaftler, denn man braucht eigentlich kein fachliches Vorwissen, um das Ganze nachzuvollziehen. Es ist ziemlich persönlich geschrieben. Die Fortsetzungsgeschichte zum Hurricane Harvey in Houston haben was von einer Art Krimi, ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch. Also es ist auch unterhaltsam und geeignet für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht groß beschäftigt haben. Die Autorin ist eine führende Fachfrau auf dem Gebiet, sodass man sich auf die Wissenschaft dann doch einfach verlassen kann. Die persönliche Betroffenheit kommt ganz stark dadurch. Die Klimawissenschaftler, viele Klimawissenschaftler, zeigen immer mehr Erschrecken über die eigenen Ergebnisse. Bei der Autorin auch, gerade wo so wenig Konsequenzen aus diesen Ergebnissen gezogen werden. Der Klimawandel schreitet ja eigentlich fast ungebremst fort. Sie sehen schwere Zeiten auf sich zukommen und das ist ein Beitrag zum Gegensteuern auch dieses Buch. So ist es auch, glaube ich, gemeint. Die Autorin verlässt die Neutralität, aber ich glaube nicht die Sachlichkeit.
Sagt Georg Ehring aus der DLF Umweltredaktion. Er besprach Friederike Otto, Wütendes Wetter, auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. Geschrieben zusammen mit Benjamin von Brackel. 240 Seiten sind bei Ullstein erschienen und kosten 18 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Den englischen Begriff Commons kann man übersetzen mit Allgemeingut, Allmende oder Gemeineigentum. Sozialwissenschaftler oder Ökonomen verstehen darunter zum Beispiel Güter, die aus selbstorganisierter Produktion hervorgehen. Die Eigentümerkollektive agieren unabhängig von Markt und Staat. Die mittlerweile verstorbene amerikanische Politikwissenschaftlerin Eleanor Ostrom hatte zu diesem Thema geforscht und dafür den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen, der auch als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet wird. Die Deutsche Silke Helfrich und der Amerikaner David Bollier, die sich beide selbst als Aktivisten bezeichnen, haben jetzt ein Buch vorgelegt, mit dem sie dem Konzept der Commons zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen wollen. Sie sehen darin das Potenzial zur Lösung von Menschheitsproblemen. Frei, fair und lebendig, die Macht der Commons, heißt der Titel, und Kaspar Domens Rezension beginnt mit einer Passage aus dem Buch.
Wenn wir agieren, wie Ökonomen es in Lehrbüchern beschreiben, ruinieren wir die Erde.
Schreiben Silke Helfrich und David Bollier in der Einleitung ihres Buches und positionieren sich damit gegen den ökonomischen Mainstream. Beide beschäftigen sich als Autoren, Aktivisten, Blogger und Forscher seit Jahren praktisch und theoretisch mit dem Thema der Commons. Für sie sind dies
lebendige soziale Strukturen, in denen Menschen ihre gemeinsamen Probleme in selbstorganisierter Art und Weise angehen.
Und sie nennen Beispiele. Das Unternehmen Gufinet aus Barcelona. Es verschafft Menschen, vor allem in ländlichen Gebieten, Zugang zum Internet und hat sich dabei zu Gemeineigentum, Netzneutralität und gemeinschaftlicher Kontrolle verpflichtet. Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es wiederum um eine andere Nutzung von Land, Boden, Wasser sowie Artenvielfalt. Beispiele lebendiger Sozialstrukturen von Commons, die sich aber nicht über einen Kamm scheren lassen. Denn sie hängen von den örtlichen Gegebenheiten und beteiligten Akteuren ab. Die Autoren wollen ihre Leser davon überzeugen, dass die uralte Idee der Commons für mehr taugt, als viele für möglich erachten.
Die Skepsis, der wir immer wieder begegnen, beruht auf der Annahme, dass Commons einfach zu klein sind, um dem Klimawandel, Peak Oil, Armut, Ungleichheit und zahllosen weiteren Problemen begegnen zu können. Massive globale Probleme erfordern große Lösungen. Der Staat müsse ran, so das Denken. Nach dieser Logik haben Commons tatsächlich nur wenig anzubieten. Allerdings ist solch eine Einschätzung bereits Teil des Problems. Sie lässt unberücksichtigt, dass nicht die Größe das Entscheidende ist, sondern Lösungen mitunter versagen, weil ihre Grundannahmen oder gesellschaftlichen Grundstrukturen falsch angelegt sind. Ein Gebäude aber, dessen Fundament nicht solide gegossen ist, wird zwangsläufig bröckeln und irgendwann zusammenbrechen.
Die Autoren schildern nicht nur die praktische Welt der Commons mit all ihren Facetten, sondern leisten auch gehörig Theoriearbeit und knüpfen dabei an die Ergebnisse der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom an. Für Silke Helfrich und David Bollier liegt das Wesen der Commons aber nicht in der Art der Güter, die hergestellt werden, sondern in der Qualität sozialer Prozesse, der Weitergabe von Wissen sowie dem Zugriff auf physische Dinge. Um ihre Überlegungen zu verdeutlichen, schaffen sie sogar eine eigene Begrifflichkeit.
Wie oft fehlten uns, im Wortsinne, die Worte, während wir das Buch schrieben? Wir spürten dann, wie dringend neue Begriffe gebraucht werden, die die tatsächlichen Dynamiken der Commons angemessener beschreiben. Wir erkannten, dass wir scheitern würden, wenn wir unser Anliegen in der Sprache der Marktökonomie, der Bürokratie und des politischen Liberalismus formulierten.
Eine das gemeinsame fördernde Sprache müsse auf einige Begriffe verzichten, wie etwa Anreize, Innovation, Knappheit oder Konzern. Dem stellen sie Begriffe entgegen wie Beitragen, beziehungshaftes Haben oder Ich in Bezogenheit. Was zunächst fremd klingt, wird im Laufe der Lektüre vertraut. Einen Masterplan für die Welt von morgen liefern die Autoren nicht. Es wäre nach ihrer Überzeugung aber auch die falsche Vorgehensweise. Vielmehr komme der Wandel mit dem Handeln, mit der Tatkraft von jedem, der mitmache, schreiben sie.
Die Veränderung beginnt damit, die Revolution zu sein, anstatt sie zu machen. Dieser Ansatz ist als präfigurative Politik bekannt. Leben, ausprobieren, reflektieren, korrigieren.
Den heutigen kapitalistisch organisierten Markt halten die Autoren für eine Fehlentwicklung. Zum Staat haben sie ein zwiespältiges Verhältnis. Denn einerseits fördere der moderne Staat mit Gesetzen und Institutionen den freien Markt, sichere etwa durch das Rechtssystem das Privateigentum und die Durchsetzung von Verträgen. Außerdem setzten die Regierungen im Zweifelsfall auf eine Politik der Vermehrung von Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätzen, was die Autoren für falsch erachten. Andererseits unterstützten Staaten die Umsetzung und Verbreitung des Common-Gedankens. So gelten die Weltmeere und der Weltraum etwa als Commons. Und die Regierung in Neuseeland hat sogar einen Fluss zum Common erklärt und das Volk der Maori als dessen Hüter eingesetzt. Das gehörige Potenzial von Commons könnte nach Ansicht des Autorenduos gehoben werden, wenn mehr Menschen mehr verkaufsfreie Inseln schaffen würden.
Es mag utopisch erscheinen, im modernen Leben Sphären der Nichtveräußerbarkeit schaffen zu wollen. Schließlich hat die moderne Gesellschaft ein geradezu religiöses Verhältnis zum Eigentum. Und doch ist es weder abwegig noch unpraktikabel.
Bollier und Helfrich sind genauso Aktivisten wie Forscher und haben ein einseitiges Buch geschrieben. Mehr Hintergründe etwa über die Ursachen von gescheiterten Commons hätten dem Buch gut getan, weil sich daraus auch eine Menge lernen lässt. Aber die Lektüre ist inspirierend und wichtig angesichts der unübersehbaren Alarmsignale wie Klimaerwärmung, vergifteter Böden, Artensterben oder zunehmender Wasserknappheit. Und einer gleichzeitig erschreckend großen Ideenlosigkeit, wenn es darum geht, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie die Menschheit der ökosozialen Katastrophe entkommen und trotzdem eine lebenswerte Welt schaffen könnte. Die Autoren setzen dieser verbreiteten Fantasielosigkeit einen mutigen und radikalen Wurf entgegen.
Kaspar Domen besprach Silke Helfrich und David Bollier, Frei, fair und lebendig, die Macht der Commons. Transkript Verlag, 400 Seiten, 19,99 Euro. Biologisch betrachtet sind Menschen auch nur Tiere. Säugetiere, Primaten, Spitzenprädatoren, weil sie an der Spitze der Nahrungspyramide stehen. Und tatsächlich scheint ein erstaunlich großer Teil unseres Denkens, Fühlens und Handelns nicht allein dem freien Willen zu entspringen. Es gibt offenbar so etwas wie ein archaisches Betriebsprogramm des Menschen. Und genau damit beschäftigt sich der Naturwissenschaftler Gerd Ganter für. Er zeigt, welchen Einfluss unser animalisches Erbe bis heute auf unser Verhalten hat und zum Beispiel auch politische Einstellungen bestimmt. Sein Buch heißt »Das Gesetz der Herde« und Peter Karstens stellt es vor.
Um die Menschen zu verstehen, kann sich die Betrachtung der Tiere lohnen. Ähnlichkeiten zwischen unserem Sozialleben und dem Dasein einer Schimpansenfamilie sind nicht zufällig und erinnern grelle Sport- oder Protzautos etwa nicht an Hirschgeweih und Federkleid? Auch die Begriffe Schwarmintelligenz und Herdentrieb gehören zu Alltäglichkeiten unseres Verhaltens. Reizvoll schien es deshalb, dem Konstanzer Experimentalphysiker Gerd Ganteföhr zu untersuchen, ob zwischen Urformen des Daseins und dem Aufkommen von Neonationalisten und Radikalökologen ein naturwissenschaftlicher Zusammenhang besteht. Die Vergleichsmöglichkeiten sind vielfältig. Aber haben AfD und Grüne tatsächlich etwas mit der Altsteinzeit zu tun? Dazu meint der Autor Gerd Ganteföhr:
Das Verhalten vieler Tiere zeigt Ähnlichkeiten mit menschlichen Verhaltensweisen. Das gilt insbesondere für das Sozialverhalten. Das kollektive Verhalten einer größeren Gruppe ist ein typisches kollektives Phänomen und wird von einigen wenigen Instinkten gesteuert.
Ganteföhr, der eigentlich auf Nanopartikel spezialisiert ist, zählt dazu, die Neigung, Gemeinschaften zu bilden, Hierarchien auszufechten, nach Überlegenheit zu streben, andere zu kontrollieren und zu unterwerfen. All das geschah und geschieht seit Jahrmillionen, um das Überleben der jeweiligen Spezies zu sichern. Der Heringschwarm, der sich in stummem Einvernehmen seinen Fressfeinden entzieht. Die Schimpansen, die organisiert zur Jagd gehen und ihr Revier bis zum Letzten verteidigen. Die arbeitsteilige Ameisengesellschaft, alle dienen diesem Ziel. Auch der Mensch, soweit man ihn als solchen grob bezeichnet, ist seit ungefähr 3 Millionen Jahren in diesem Format aktiv. Seit der Entdeckung des Feuers ist die Trennlinie zwischen Mensch und Tier klar gezogen. Die älteste nachgewiesene Feuerstelle ist etwa 1 Million Jahre alt und liegt im südlichen Afrika. Dann kam allmählich die Sprache hinzu. Heutzutage ist ein 3 Jahre altes Kind mit seinen kognitiven Fähigkeiten jedem Tier überlegen. Dennoch gilt aus Sicht des Konstanzer Physikers:
Verhaltensmuster, die zu der unteren Ebene der Triebe, Instinkte und Emotionen zählen, machen rund 1/3 der Prozesse im menschlichen Gehirn aus. Emotionen wie Angst, Einsamkeit, Lust oder Trauer können zeitweise sogar den Geist dominieren. Dieser Teil der Psyche wird über die Gene vererbt und stammt noch aus den Anfängen der menschlichen Evolution. Die einzelnen Komponenten des Herdentriebs beeinflussen auch die Struktur größerer Gemeinschaften bis hin zu ganzen Nationen.
Ganteföhr beschreibt in seinem abwechslungsreich illustrierten und eingängig formulierten Buch die allmähliche Entwicklung der Intelligenz und den Siegeszug der Sprache hin zu einem kritischen Denken. Erst das als höchste evolutionäre Form habe die Demokratie ermöglicht, die effizienteste, aber auch fragile Daseinsform des Homo sapiens. Doch im Untergrund locken noch immer Triebe und Emotionen, wie seit Jahrtausenden. Alte Machtmechanismen können wiederbelebt, neue Techniken missbraucht werden. Und noch etwas: Völkerverständigung und Globalisierung sind keine Selbstverständlichkeiten, denn, so Ganteföhr:
In der Urgesellschaft waren die Angehörigen des Nachbarstamms automatisch Feinde, da sie auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen mussten. Feindbilder und Vorurteile waren also durchaus berechtigt und erhöhten die Überlebenswahrscheinlichkeit in dieser frühen Phase des Übergangs vom Menschenaffen zum Menschen. Auch hier zeigt sich wieder, dass die Verhaltenssteuerung über die Vererbung zu langsam ist, um sich einer rasch veränderlichen Umwelt anzupassen.
In dieser etwas kühnen Deutung Ganteföhrs würde etwa die Ablehnung der Flüchtlingsmigration durch viele vom Stamme der Sachsen einen Rückgriff auf das Verhaltensmuster des Neandertaler-Zeitalters bedeuten. Das mag als Biologismus etwas weit gehen. Dennoch finden sich in Ganteföhrs Betrachtung anregende Beispiele, um aktuelle Demokratieschwächen zu deuten. Er selbst schreibt:
Die Parallelen können ein Hinweis darauf sein, dass die archaischen Triebe, Instinkte und Emotionen, die der Mensch von seinen Vorfahren geerbt hat, einen relativ großen Einfluss auf das menschliche Sozialverhalten haben. Ist der freie Wille, den wir zu haben meinen, wirklich frei? Welche Rolle spielt der Herdentrieb in der menschlichen Gesellschaft?
Wie auch immer man das am Ende bewertet, Ganteveer präsentiert immerhin auch praktische Vorschläge, um kritisches Denken und Demokratie zu schützen. Meinungsvielfalt zuzulassen, Dogmatismus zu bekämpfen, zählen dazu. Aber auch ein Stärken der Gefühle von Gemeinschaft und Heimat, mehr Föderalismus und Bürgerbeteiligung. Das sind so seine Vorschläge. Der Autor unterbreitet sie gegen Ende, nachdem er sich zunächst mit vielen interessanten Beispielen aus der Welt der Tiere und Urmenschen an den Leser herangepirscht hat. Sein lesenswertes Buch wird so zu einem durchaus politischen Plädoyer gegen dogmatisch-fundamentalistische Strömungen, die aus Ganteveers Sicht vom Neonationalismus bis zum Ökologismus reichen.
Peter Carstens besprach Gerd Ganteveer, Das Gesetz der Herde, von Primaten, Parolen und Populisten, Macht und Unterwerfung bei Tier und Mensch. Edition Zeitblende im AT-Verlag, 255 Seiten, 29 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin mit Neuerscheinungen der politischen Literatur. Nächste Woche erinnern wir in dieser Sendung an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 75 Jahren, am 20. Juli 1944. Wir stellen Ihnen das neue Buch des Historikers Wolfgang Benz vor mit dem Titel »Im Widerstand – Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler«. Alle Beiträge von heute und auch die ganze Sendung finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.